Du bist Petrus, der Fels, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Dieser markante Satz, das werden viele von Ihnen wissen, ist in 2 Meter großen Lettern rings um die innere Kuppel vom Petersdom in Rom eingemeißelt, in goldenen Lettern. Das ist ein Zeichen über dem Petrusgrab, über dem Papstaltar, dieser klare Satz. Aber er ist nur die halbe Wahrheit. Denn 2 Kapitel später, im Kapitel über das Gemeindeleben, sagt Jesus das Gleiche im Plural. Was ihr bindet und löst, das wird gebunden und gelöst sein. Also als Zusage an die Gemeinde. Und da steckt eine Polarität drinnen. Und ich zitiere immer gern das Goethe-Zitat: Die 2 großen Triebräder der Natur sind Polarität und Steigerung. Die römische Kirche hat im Grunde vom Römischen Reich den Zentralismus und das klare Rechtsdenken geerbt. Und der römische Anspruch und die römischen Neuerungen, muss man heutzutage sagen, haben zum Bruch mit der Ostkirche geführt und auch zu manchen Brüchen in der Christentumsgeschichte. Und dieses Ringen zwischen Zentrale und regionalen Strukturen durchzieht die Kirchengeschichte. Im Grunde haben wir erst seit dem 19. Jahrhundert diese streng ausgerichtete Papstkirche, auch wenn es diese Tradition schon lange gab. Und der Satz, emotional herausgeschleudert von Pius IX. In der Konzilsaula 1870 gegenüber einem Bischof, der diese Tradition bewahrt, wissen wollte: La tradizione sono io, die Tradition bin ich. Das war eine Weichenstellung, die Gott sei Dank so nicht in das Unfehlbarkeitsdogma eingegangen ist. Da gilt, es müssen Glaubensaussagen sein, die aus sich heraus, nicht aus der Zustimmung von Kirche oder gar Papst, wahr werden, sondern aus der inneren Offenbarungswahrheit heraus kann ein Papst das definieren. Ich denke, das Zweite Vatikanum hat da ein wenig korrigiert, aber mir scheint, wir sind bis heute in diesem Dauerkonflikt. Und wir können froh sein, gerade in der Medienwelt, dass wir eine globale, zentrale Institution haben. Aber wir brauchen auch die Würdigung der unterschiedlichen Kulturen, der Teilkirchen, was es im Grunde mehr als 1000 Jahre lang gab. Und das sagt uns etwas, dass diese Polarität eigentlich in allen Lebensbereichen gilt. Die Erfahrung ist, starke Chefs holen sich auch starke, potente, eigenständige Mitarbeiter. Schwache Chefs, die blustern sich groß auf und holen sich schwache Leute bis zu Speichelleckern. Und es geht meistens schief. Also, Polarität in der Kirche und in unserem persönlichen Leben, das ist die ganze Wahrheit. Aber in unserem Text, Sie werden es nächsten Sonntag hören, steckt nicht nur eine Polarität, sondern geradezu eine Spannung, wenn Sie so wollen, eine Antinomie. Denn 2 Sätze weiter wird dem Petrus, der hier als Felsen gepriesen wird, gesagt: Hinter mich, Satan. Das ist ein starkes Wort. Er will Jesus von seinem Weg nach Jerusalem abhalten. Und das ist ein widergöttlicher, ein satanischer Rat. Und da pfeift er ihn zurück mit dem Berufungswort: Auf, hinter mich, ich will dich nicht sehen. Ja, das ist nicht nur Petrus. Petrus ist eine repräsentative Persönlichkeit für alle Glaubenden. Und jeder Mensch, Faust würde sagen, hat mindestens zwei Seelen in seiner Brust. Diese Ambiguität, dass wir beides haben, dass wir nett, freundlich, entschieden sein können, aber auch unentschieden, feige und falsch. Damit muss man leben, auch in der Kirche. Und oft, wie auch in Ehen, überfordert man einander, wenn man vom anderen sozusagen immer alles erwartet. Der Ehetherapeut Hans Jeluschek meint, das Hauptproblem von Ehen, die in die Brüche gehen, ist, dass unser Sehnsuchtspotenzial nach Liebe, nach Bejahung so unendlich groß ist, dass kein Mensch es erfüllen kann. Und wir überfordern dann einander, wenn der andere die Erfüllung meiner Sehnsucht sein muss. Das ist er, aber in den Grenzen, die jeder Mensch hat. Und diese tiefe Menschlichkeit, gerade auch beim höchsten Amt, beim Papstamt, die muss man gerade auch den Leuten, die da ganz oben hocken, zugestehen. Papst Franziskus war da bekanntermaßen sehr erfrischend. In einem Interview mit dem Corriere della Sera sagte er, den Papst als eine Art Superman zu zeichnen, eine Art Star, scheint mir beleidigend. Der Papst ist ein Mensch, der lacht, weint, ruhig schläft und Freude hat wie alle. Ein normaler Mensch. So ist es. Und wir müssen auch mit unserer Normalität, auch mit unseren Schattenzeiten, auch mit unseren wechselnden Gefühlen, mit unseren Zweifeln nachfolgen. Und das Entscheidende ist, dass die Zusage und Treue Gottes das Fundament unseres Lebens ist und nicht unser Ich, auch nicht unser tieferes Selbst, das man irgendwann mal entdecken soll. Ich meine mit manchen anderen, Petrus war von Jesus als Spitzname gemeint. Denn er war alles andere als ein Fels. Man sieht es ja hier. Die Zusage und dann du Satan. Bei der Verklärung hat ihn Jesus mitgenommen mit zwei anderen, weil er dachte, diesen Blick für seine Verklärung, für die Transzendenz, die in ihm durchbricht, die hat mein Petrus. Aber er will gleich sagen, ich will es behalten. Ich will hier drei Hütten bauen. Ich will das unsichtbare Licht fassen. Und im Abendmahlsaal das Gleiche. Und wenn alle dich verlassen, ich nicht. Am Ölberg schläft er ein und im Hof des Hohen Priesters verrät er den Freund, den besten Freund. Und dann diese eindrucksvolle Szene am Ende des Johannesevangeliums. Liebst du mich? Beim dritten Mal wird er traurig, weil er sich an seine Verleugnung natürlich erinnert. Die beißt in ihn. Herr, du weißt alles. Du weißt auch, dass ich dich liebe. Wörtlich übersetzt, dass ich dein Freund sein will. Also Glauben in der Polarität unseres Lebens und Glauben in der Ambiguität, manchmal in der Antinomie unserer eigenen Person, das wird uns hier vor Augen geführt. Aber jetzt gibt es noch einen weiteren Schritt. Es gibt nicht nur das Polare und das Gegensätzliche, es gibt auch das Undurchschaubare. Es gibt die Geheimnisse, wo wir einfach wissen, warum ist das passiert? Wie konnte es so weit kommen zu dieser Katastrophe, zu diesem undurchschaubaren Dunkel? Und das ist die Situation des Paulus in der zweiten Lesung. Für Paulus, man kann es nur immer wieder wiederholen, war das Damaskus-Erlebnis der entscheidende Durchbruch. Keine Bekehrung, wohlgemerkt. Er nennt es selbst eine Zuerkenntnis zu seinem jüdischen Glauben. Und er sagt es im Galaterbrief ganz nüchtern, aber es war etwas, ein Einschlag, der sein Leben lang ihn geprägt hat. Gott hat mir seinen Sohn geoffenbart. Was er da erlebt hat, war für ihn über alle Zweifel zu erfahren, als Eingriff Gottes in sein Leben, in seine Person. Und er entdeckte mit dieser Berufung von Gott als Jude neu berufen worden zu sein, auch seine Mission, diese gute Botschaft Israels in die ganze Welt zu den Völkern zu tragen. Und er machte die Erfahrung, dass was alle erwarteten, dass Israel seinen Messias erkennt, das passiert nicht. Es ist nur ein kleiner Rest aus Israel, einige wenige. Und das musste er verarbeiten. Es ist gegen alle Erwartungen, wie auch im Leben manchmal alles gegen alle Erwartungen eintrifft und manchmal sogar noch das Schlimmste. Wie gehst du damit um? Paulus musste es innerlich verarbeiten. Und sein letzter Brief, der große Römerbrief, ist ein theologischer Traktat, wo im Hintergrund diese Frage steht. Und da ist der Kernsatz: der Glaubende, der wird gerechtfertigt. Und er setzt die Glaubensgeschichte Israels bei einem Nichtjuden an, bei Abraham, dem Vater der Völker, der auch noch kein jüdisches Gesetz hatte, und sagt, dieses personale Vertrauen, mit dem Abraham sich auf den Weg machte, das ist das Fundament von allem. Erhebt den jüdischen Glauben auf das, was er schon immer war, auf eine vertiefte personale Ebene, die im Menschensohn, im Sohn Gottes ihr Ziel gefunden hat. Und dann widmet er sich, wir haben das in den letzten beiden Sonntagen gehört, in drei Kapiteln der Frage Israel und die Völker. Und da fängt er ja an und sagt, ich bin tief traurig. Eigentlich um meiner Brüder willen, wie er sagt. Und dann sucht er nach einer Antwort und findet sie zunächst in diesem personalen Vertrauen und sagt, in der langen Liebesgeschichte zwischen Gott und seinem Volk hat immer eigentlich die große Menge nicht entsprechend tief verstanden, was Gott will. Es waren einzelne prophetische Gestalten, Männer und Frauen. Und es war ein kleiner Rest, der immer blieb. Das ist seine erste Überlegung. Und er kann mit diesem Problem des nur kleinen Rests in Israel, für das eigentlich die Botschaft gedacht war, deshalb fertig werden, weil in den hellenistischen Städten des Vorderen Orients bis nach Rom Heiden der neuen Jesusbewegung, dieser damals als jüdische Sekte wahrgenommenen Bewegung, beigetreten sind. Und dann, das ist seine Lösung, wir haben das am letzten Sonntag gehört und verhandelt, die Heiden sollen durch ihren tiefen Glauben und ihre Liebe Israel eifersüchtig machen, nicht bekehren. Die Juden müssen nicht bekehrt werden. Sie müssen zu dieser Zuerkenntnis wie Paulus finden. Und jetzt sind wir am Ende dieser Kapitel und da staunt er nur und sagt, welch tiefen Reichtum an Weisheit und Erkenntnis hat mir Gott da offenbart. Für etwas, was für menschliches Denken eigentlich nicht in den Kopf gehen will, dass der Messias so scheitern kann. Und es ist unmöglich, den Plan Gottes zu durchschauen, auch in unserem Leben oft nicht. Denn aus Gott heraus kommt die Weisheit, kommen die Antworten, die nur er geben kann. Und deshalb enden diese drei Kapitel in einem Lobpreis aus ihm, durch ihn und zu ihm hin ist alles, alles. Deshalb heißt es gerade in undurchdringlichen Situationen jetzt erst recht Gott die Ehre geben. Nicht meiner Einsicht in den Heilsplan Gottes. Gott, auch dem dunklen Gott, die Ehre geben. Darauf läuft christliches Leben hinaus. Paulus hat eine Antwort gefunden, aber es gibt Fragen, wo es im Grunde keine Antwort gibt. Und das ist oft in der Geschichte so. Warum Gott diese Katastrophen? Warum regiert die Gewalt und das Geld? Warum so menschenverachtend bis heute? Und diese Frage stellt sich die Lesung aus Jesaja. Es ist immer ein Problem mit diesen Texten, da ist ein Stück rausgebrochen, vermutlich, weil da auch von einem Schlüssel die Rede ist, und da dachten die Liturgen, na, das passt schon irgendwie zu Petrus. Aber man muss es aus dem ursprünglichen Zusammenhang sehen. Und der Zusammenhang im Buch Jesaja sind die Kapitel 13 bis 27. Da wird, und man muss vorweg wissen, das Buch Jesaja ist über 500 Jahre entstanden und weitergeschrieben worden. Und der erste Jesaja, der ursprüngliche Prophet, lebte am Ende des 18. Jahrhunderts, als die brutale Militärmacht der Assyrer vom Zweistromland her bis zum Mittelmeer vorstieß. Damaskus, das Nordreich, die philistäischen Städte in der Küstenebene wirklich platt machte. Verwüstung, verbrannte Erde und Neuansiedlung. Da lebt Jesaja. Und in den Kapiteln 13 bis 22 kommen verschiedene Völkersprüche, die eine Binsenweisheit der Geschichte vorführen, nämlich, dass alle Weltmächte, Assyrer, danach die Babylonier, danach die Perser, danach die Griechen, irgendwann an ihr Ende kommen. Keine menschliche Herrschaft bleibt ewig bestehen. Sehr herrschaftskritisch. Und da ist plötzlich auch, sind plötzlich diese zwei hohen Beamten in Jerusalem eingespeist. Schebner und Eliakim. Und der eine wird abgesetzt, denn die Aussage, Israel, das kleine, machtlose Juda, dieser Reststaat mischt auch mit. Hat zwar keine militärische Macht, aber hält sich mal an Ägypten und dann an die andere Macht. Und die Nachfolger des Jesaja sehen diese Schaukelpolitik als unendlich verhängnisvoll. Auch das Gericht nicht nur über die Mächte der Welt, sondern auch über Juda. Und dann in den Kapiteln 24 bis 27 der Ausblick auf die Vollendung. Die Vollendung, und manche, die Kirchenväter, haben in diesem Eliakim einen Vorläufer des Messias gesehen. Irgendwann kommt doch das Reich des Messias, das Reich der Gerechtigkeit, der Güte, der Menschenfreundlichkeit. Das ist in diesem Sinn als politische Realität bekannterweise bis heute nicht gekommen. Und leider wird gerade im Nahen Osten weiterhin auf militärische Macht allein gesetzt. Und dieses Zukunftsbild, es bleibt eine Utopie. Und das müssen wir uns auch bewusst sein. Unser Glaube ist eine Utopie. Er ist in der Welt, hat der Welt etwas zu sagen, aber er ist größer als diese Welt, er geht über diese Welt hinaus. Und die zentrale Frage ist natürlich das ungerechtfertigte Leid, das eine solche Welt, die vom Geld und von der militärischen Macht dominiert wird, dass das nicht das letzte Wort der Geschichte sein kann. Max Horkheimer hat von der Sehnsucht gesprochen, dass der Mörder doch nicht über die unschuldigen Opfer triumphieren könne. Es ist eine Sehnsucht. Aber das ist auch Glaube. Das ist unser Glaube, dass wir auf dieser Welt nicht ganz zu Hause sind. Und dass es dieses Reich des Messias als unsichtbares Reich jetzt schon gibt, wo Menschen neu miteinander anfangen. Aber auch das kann uns nur Gott eingeben. Das kommt nicht aus uns selbst. Im Psalm 90 wird die Todesverfallenheit des Menschen sehr drastisch beschrieben. Du schickst die Menschen aus, du säst sie und sie kommen zu Tode. Sie sind weg wie ein Vogel, der auffliegt. Und da sagt der Beter des Psalms, unser Leben ist kurz. Es währt 70 oder 80, vielleicht heute 90 Jahre. Und er bittet um ein weises Herz, dass wir jeden Tag aus der Hand Gottes entgegennehmen und Gott die Ehre geben. Wir können nur immer wieder um diese wahre Weisheit, die nur Gott geben kann, bitten und beten und hoffentlich dabei immer etwas auch von der wahren Gaudi, der wahren Freude erfahren. Amen.